Hallo und herzlich willkommen zu Lizenz zum Reden, dem Podcast über James-Bond-Filme. Wir arbeiten uns von Film zu Film, von Gadget zu Gadget und reden drüber. Wir sind angekommen, 1974, der Mann mit dem goldenen Colt. Im Original, The Man with the Golden Gun. Also ein Jahr nach Leben und Sterben lassen ist ein neuer James Bond am Start. Also, naja, ein neuer Film, kein neuer James Bond. Es ist Roger Moore in seinem zweiten Einsatz. Und bevor wir darüber einsteigen, hallo Caro.
Hallo Micha, na?
Ja, schön, ne? Der zweite Roger Moore. Ja, wir haben bei Leben und Sterben lassen schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich bin sehr gespannt oder war sehr gespannt, wie werde ich die Roger Moore-Filme finden, wenn wir sie jetzt tiefer analysieren. Ich bin einen Film weiter. Und bei dir, wie ist die Stimmung?
Ganz gut. Ich habe den Film vor ein paar Tagen nochmal gesehen. Sehr aufmerksam, wie immer, für die Aufnahme, die wir heute machen. Habe mir ein paar Notizen gemacht, habe meine Recherchen genau gestartet und ja, mal gucken. Ich bin gespannt auf deine Meinung.
So geht es mir auch tatsächlich bei diesem Film. Ich muss mich erstmal entschuldigen von der letzten Folge. Ich habe nämlich zwei Fehler gemacht und für aufmerksame HörerInnen, die sind vielleicht drauf gestoßen, vielleicht auch nicht. Aber ich habe erzählt, Daniel Craig hat 6 James Bond Filme gedreht. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Er hat nur 5 gedreht. Tatsächlich. Und ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen, weil es eine Figur gibt, die Pepper heißt. Er ist Sheriff. Und irgendwie in meinem Kopf habe ich gedacht, der gute Mann ist Sergeant. Und damit wäre er Sergeant Pepper. Und als Beatles-Fan war ich sofort, wow. Also, falls ihr wissen wollt, wie ich abgehe, hört euch Leben und Sterben an. Leider heißt der Mann, also der hat, glaube ich, gar nicht den Rang Sergeant. Also ich habe nochmal alles durchsucht. Da steht immer nur Sheriff und nie Sergeant. Ich habe mich irgendwie hinreißen lassen. Sergeant Pepper, go for it. Das ist also sehr, 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 sehr wahrscheinlich falsch, was ich da erzähle. Ich habe mich trotzdem gefreut. Hört euch die Folge an, wie ich mich freue. Soweit meine Entschuldigung. Michael hat mal wieder Blödsinn erzählt. Dann starten wir mal. Der Mann mit dem goldenen Colt, der, wie gesagt, im Original The Man with the Golden Gun heißt, wobei Gun ja nicht Gold ist, aber gut, deutsche Übersetzung 1974. Es ist Roman Nummer 12 und das ist der letzte Roman von Ian Fleming. Er wurde 1965 veröffentlicht, ein Jahr nach Flemings Tod. Und die Unterschiede zum Buch sind riesig. Der Roman spielt eigentlich nach, man lebt nur zweimal in dem Handlungsstrang. Bond war verschwunden in Japan. Er kommt wieder. Er will M töten. Er ist nämlich umgedreht worden von den Sowjets und muss, um zu beweisen, er ist wieder ganz der Alte, jemanden töten. So, und wenn ihr jetzt denkt, boah, das klingt ja nach einer super Story, das alles, bis auf den Auftrag zu töten, das alles davor kommt im Film überhaupt nicht vor. Es ist tatsächlich... Ja, man hat den Titel genommen, glaube ich, und den Bösewicht und das war's so ungefähr. Ha, sollen wir gleich mal über das Drehbuch reden, weil ich finde, da gibt es wieder was zu reden.
Ja, können wir machen. Also ich glaube, du hast schon das Allerwichtigste gesagt, dass Buch und Film wenig miteinander zu tun haben, ja. Was die Geschichte her angeht. Okay, bis auf die Tatsache, dass Karamanga irgendwie immer noch der gleiche Name und ein Bösewicht ist. Und ein paar andere Kleinigkeiten.
Genau.
Ja, aber das ist schon heftig anders.
Das stimmt. Und es sind wieder Tom Mankiewicz und Richard Maibaum, die am Drehbuch gearbeitet haben. Diesmal in anderer Reihenfolge. Bei Diamantenfieber war es so, dass Richard Maibaum angefangen hat, künstlerische Differenzen mit den Produzenten hatte und Tom Mankiewicz das Ganze zu Ende gebracht hat. Diesmal genau andersrum. Mankiewicz hat angefangen, ist dann ausgestiegen aus dem Projekt, Maibaum hat übernommen und wir reden ja nachher noch drüber, aber ich finde, das merkt man dem Ganzen irgendwie an. Es ist schon irgendwie, ich weiß nicht, ich will nicht vorgreifen, aber ich habe das Gefühl, einem von beiden sind die Ideen ausgegangen, was man mit James Bond machen könnte. Genau, so, Produktion, 13 Millionen Dollar. Damals, 1974, erst 2,5 Millionen Euro, ich will immer Euro sagen, meine Güte, Dollar, teurer als der Vorgänger und damit der bis dahin teuerste James Bond. Keine Angst, die Zahl werden wir noch locker sprengen. Also 13 Millionen für diesen Film. Ja, Caro, das Gun Barrel. Fangen wir doch an. Ist in Farbe.
Ja.
Mit Blut. Und weißt du was, ich habe die Befürchtung, es wird in Farbe bleiben. Ist das so?
Ich glaube es auch.
Oder wird nochmal Timothy Dalton schwarz-weiß? Oder ich habe ein bisschen die Befürchtung, wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, es bleibt farbig, wird das wieder schwarz-weiß. Aber zumindest.
Wir mit unserem Halbwissen, ich glaube, es bleibt farbig, aber ich glaube auch, dass ich das komplette Gegenteil vorher mal behauptet habe von dem
her. Ja, ich würde mal ganz kurz den Inhalt machen, der im Vergleich zum Buch recht, recht simpel gehalten ist. Also, James Bond hat eigentlich einen Auftrag. Er sucht einen Wissenschaftler. Es gibt weltweit eine Energiekrise. Er wird davon abgezogen, weil dem MI6 eine goldene Kugel zugespielt wurde, auf der die Nummer 007 eingraviert wurde. Und alle denken, oh, der berühmte Killer Scaramanga, der goldene Kugel nutzt, hat James Bond als neues Ziel auserkoren. Um die Mission nicht zu gefährden, wird er abgezogen. Und etwas gestupst von M kommt er auf die Idee, wenn ich Scaramanga zuerst töte, dann kann ich wieder an meinem Fall arbeiten. Also mache ich mich auf die Suche und werde den Mann töten. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, das war's, ne?
Nö.
Ja. So, man merkt schon, die Story ist im Vergleich zu dem, was ich vorher vorgelesen habe, sehr viel einfacher. Und um auf 125 Minuten zu kommen, hat man das Ganze irgendwie sehr skurril hochgezogen mit sehr viel Füllmaterial, nenne ich es mal. Aber das ist soweit der Inhalt. Wir können gleich mal anfangen. Fangen wir doch mit dem Vorfilm an, oder?
Ja.
Weil ich finde, der Vorfilm setzt in diesem Film den Ton. Also, wir sehen die wunderbare Insel, auf der Scaramangas Versteck gelegen ist, die nach diesem Film, glaube ich, eine absolute Touristenattraktion wurde, wenn sie nicht schon davor war. Aber ich schätze, der Film hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geholfen. Und wie ich gerade feststelle, habe ich vergessen, mir zu notieren, wie die Insel heißt. Aber ich schätze, Caro, du weißt es.
Sie heißt mittlerweile James Bond Insel.
Ja, okay. Okay, sie ist jetzt leicht zu finden, alles klar. Davor ist sie irgendwie Tapo?
Irgendwie sowas, ja.
Irgendwie sowas, ja.
Also, habe ich gelesen, aber mir nicht gemerkt, ehrlich gesagt.
Genau. Ja, es ist, also wenn ihr den Film kennt, es ist wirklich sehr schön gelegen. Also ich glaube tatsächlich, die Location, das sieht wunderschön aus. Er hat da ein Geheimversteck. Und da kommt eine Person an. Also du siehst Scaramanga, eine Frau. Sie sonnen sich. Du siehst gleich seinen Diener. Der ist kleinwüchsig und ganz schön fies nachher im Film. Der lässt nämlich einen Mann auf diese Insel und in das Haus von Scaramanga und sagt ihm, hier, er wird gleich kommen. Und dann kommt Scaramanga und der Mann will ihn töten mit einer Schusswaffe. Und dann, und wie gesagt, ich finde, da beginnt es schon, der Ton wird gesetzt, das Ganze wirkt wie ein Vergnügungspark. So, also er will ihn nicht nur einfach töten, sondern sie laufen praktisch durch das Gebäude, aber man sieht von diesem Gebäude eigentlich nur skurrile Räume mit Puppen, mit so Geisterbahn-Feeling, fieses Lachen. Der Killer ist total Killer ist total irritiert, während Scaramanga sich ja auskennt und alle Tricks nutzt. Natürlich ist der Kampf völlig unfair und der Killer wird von Scaramanga mit einem einzigen Schuss getötet. Dann schießt Scaramanga noch einer Wachsfigur von James Bond drei Finger ab und er lächelt und man denkt, okay, tja, das ist der Vorfilm. Wie fandest du den Vorfilm?
Ich fand den, also von deinem Ton her zu urteilen, glaube ich, dass du den nicht so gut fandst.
Was war das zu hören?
Ich fand ihn gar nicht, also ich fand den Vorfilm erstmal gar nicht so schlecht. Ich dachte, was ist das denn hier? Ich hatte schon, ja, wie immer, komplett vergessen, wie genau der Film ging. Ja. Das ist mir wieder eingefallen, als sie halt praktisch schon innen drin waren und dachte, hier kommt die mehr oder weniger das Vergnügungspark, Horror, Achterbahn, wie auch immer, Feeling. Mhm. Aber ich fand das im ersten Moment gar nicht so schlecht. Ich dachte, okay, ich versuche mich drauf einzulassen und es ist etwas anders als in den anderen Filmen. So, er hat Spaß am Töten und am Verwirren von seinen Gegnern. Ja, aber das Einzige war, dass ich schon vorhersehen konnte, dadurch, dass der Film so gestartet ist, dass James Bond genau in diesem Achterbahn-Horror-Paradies hineingelockt werden würde. Ja. Also es war schon klar, dass es so mehr oder weniger enden wird.
Genau, es ist tatsächlich ein sehr billiges Platzieren und Ernten. Ne? Du machst so einen Vorfilm auf der Insel, auf der der Bösewicht lebt. Natürlich, und wie gesagt, wir werden spoilern, wie immer in unseren Folgen. Natürlich, also wenn du eins und eins zusammenzählen kannst, dann weißt du, er wird in diesem Labyrinth, wird es einen Endkampf geben, sehr wahrscheinlich. Und wenn man tatsächlich ein bisschen nachdenkt, finde ich, weiß man auch ganz, wie am Ende das Ganze ausgeht, weil ja nochmal auf diese James-Bond-Wachsfigur geschossen wird. Mhm. Also, du siehst schon, da gibt es eine Wachsfigur von James Bond. Und jetzt können wir alle mal ganz kurz innehalten und denken, könnte es sein, aber könnte es sein, dass diese Wachsfigur nochmal ganz, ganz wichtig wird am Ende? Ja, wird genau. Sie. Genau. Wie gesagt, ich find so viele Bereiche in diesem Drehbuch lame und kritisch, und das ist einer davon. Es wird am Anfang sehr viel, ich nenne es mal, auf Effekte gezielt. Man ist so eben mit diesem, der Killer hat sich ein Labyrinth gebaut und scheucht seine Gegner durch, so begeistert gewesen. Ich, keine Ahnung, also ich fand es tatsächlich, ich fand den Vorfilm nicht gut. Ich fand, als Einführung, okay, von dem Bösewicht fand ich es eigentlich okay. Okay, aber musste das so aussehen wie so ein Vergnügungspark? I don't know. Ich meine, man hätte das auch anders gestalten können. Er jagt ihn irgendwie durch ein Felsenlabyrinth oder so, oder keine Ahnung, oder macht Zielschießen von weit weg. Ich weiß es nicht. Es ist, nee, hat mich so gar nicht abgeholt. Und damit war mein Ton schon gesetzt. Wobei ich sagen muss, im Vergleich zu Leben und Sterben lassen habe ich mir diesen Film extra morgens angeguckt. Und ich habe festgestellt, ich habe morgens ein Hochgefühl. Mir ging das so ähnlich wie bei Man lebt nur zweimal, den wir ja tatsächlich sehr unterschiedlich wahrgenommen haben in unserer Analyse. Hört euch die Folge an. War das auch so, dass ich am Anfang noch so, trotz dieses Vorfilms, war ich so, ich habe Lust auf diesen Film.
Das ist doch super.
Ja, es hat nicht so lange gehalten, aber ich hatte...
Ja.
Bin gut,
kann ich verstehen.
Ich bin gut reingestartet.
Ja, ich habe mir nur gedacht, ich fand das nicht so schlecht, weil es ist schon so, dass die Gegner in James-Bond-Filmen immer irgendwas Besonderes an sich haben. Mhm. Und ich dachte, okay, das ist der Psycho, der gerne eben seine Gegner verwirrt und in sein Labyrinth da mit reinjagt und dann so tötet. So. Mhm. Also, dass das so seine Macke wäre, sozusagen. Deswegen habe ich das erstmal zur Kenntnis genommen, habe gedacht, okay, ganz gut. Ich fand es auch sehr erfrischend, dass es diesmal nicht direkt um James Bond ging in dem Vorfilm. Okay. Also, dass er nicht irgendjemanden getötet hat oder irgendeine Aktion gestartet hat, sondern dass es praktisch erstmal um die Vorstellung vom Bösewicht ging. Also, wie agiert er, was macht er? Er lockt sie da rein und dann tötet er sie. So. Und das fand ich, ja, erstmal nicht so schlecht.
Okay, ja, also so gesehen muss ich dir recht geben, das ist ein guter Einstieg für den Bösewicht. Wie gesagt, mich hat einfach dieses, und das zieht sich ja durch, dass das Clowneske, das Zirkus-Feeling einfach gestört. Das hat mich schon bei Diamantenfieber extrem gespürt. Der letzte mit Sean Connery, der einfach so aufgeplustert war mit ich weiß auch nicht. Einfach nicht mehr so realistisch, weißt du? Also, keine Ahnung. Ich meine, ach, egal. Ich will jetzt nicht wieder über Diamantenfieber reden.
Auch diese Folge
könnt ihr euch, ja, genau. Auch diese Folge könnt ihr euch gerne, gerne anhören, wenn ihr wollt. Genau. Ich würde mal ganz kurz den Cast machen, glaube ich, weil, dann können wir mit den anderen Sachen weitermachen. Aber für alle, die nicht so konform sind gerade, wer alles mitspielt, vielleicht kann man dann auch, hat man ein Bild vor Augen. Weil ich finde, also ich meine, Roger Moore ist James Bond, das haben wir schon gesagt. Aber Francisco Scaramanga wird gespielt von Christopher Lee. Ja, hey. Tatsächlich dem Christopher Lee. ganz berühmter Schauspieler, der wahnsinnig viele Filme gedreht hat, unglaublich lange im Geschäft war, auch lange gelebt hat und lange aktiv war. In den 30er Jahren, waren das die 30er? Nicht, dass ich jetzt völligen Bullshit erzähle. Er hat auf jeden Fall Dracula gespielt, ich glaube in den 50ern, ich glaube nicht in den 30ern, oder? 30er?
Mm-mm.
50er, ne? So alt ist er dann doch nicht so geworden. Genau. Also ganz berühmtes Gesicht, Dracula. Ganz am Ende seiner Karriere hat er nochmal in Herr der Ringe zugeschlagen. Jetzt habe ich es vergessen, ich bin leider kein Herr der Ringe-Fan. Dem absoluten, du auch nicht, den absoluten Bösewicht, dem bösen Zauberer auf jeden Fall. Ich will immer jetzt auch Scaramanga sagen, es ist irgendwie so ähnlich. Aber egal, also ich glaube ja, ihr habt ein Bild vor Augen, würde ich mal tippen, weil Christopher Lee ist euch wahrscheinlich irgendwann, falls ihr euch für Filme interessiert, über den Screen gehuscht. Und ich glaube, ihr habt ein Bild vor Augen. Und ich finde, er spielt den Bösewicht richtig gut.
Ja.
Also ich finde, ihm merkt man an, er hat so richtig Bock. Scheiß auf das Drehbuch, so ey, ich zock das runter. Ich finde, das ist richtig, richtig gut gespielt. Auch dieser, wie du es genannt hast, dieser, er erzählt ja auch ein bisschen irgendwann drüber, töten macht Spaß, kommt richtig gut rüber. Der macht Spaß.
Ja, finde ich auch. Also ich finde es einfach genial gespielt, ja.
Ja. Und wusstest du, aber wahrscheinlich wusstest du es vielleicht nicht davor, aber bestimmt jetzt, von wem er ein entfernter Cousin ist oder war. Beide sind ja in der Zwischenzeit schon tot.
Ian Fleming.
Ja, genau. Die Welt ist klein. Mhm. Aber also egal, auch wenn es sein Bruder gewesen wäre, ist wirklich egal, er spielt ihn richtig gut, dann ist mir das Verwandtschaftsverhältnis völlig egal. Ich bin nicht mal sicher, ob die sich wirklich groß kannten, aber der Fakt ist da, ein entfernter Cousin von Ian Fleming. Gut, machen wir weiter. Wir haben nämlich zwei Frauen, die mitspielen. Einmal ist es Britt Ekland, spielt Mary Goodnight. Britt Ekland, ihr bemerkt es an meinem komischer Aussprache, ist Schwedin.
Richtig.
Genau, spielt aber eine MI6-Agentin. Dann haben wir als zweites Maud Adams. Sie spielt Andrea Anders. Und auch Maud Adams ist tatsächlich Schwedin.
Richtig.
Ich glaube, auch das ist eine Besonderheit in James-Bond-Filmen, dass beide weibliche Rollen mit Schwedin besetzt worden sind. Aber vielleicht irre ich mich jetzt auch komplett. Ja, Maud Adams tritt hier zum ersten Mal auf als Freundin, Geliebte, es ist ja nicht mal die Freundin, als Geliebte von Scaramanga, die ihn töten will, weil sie Angst hat, sie kann sich sonst nicht von ihm trennen, weil wenn sie gehen würde, würde sie schießen. Tja, also hat nicht so
hat
geklappt.
Hat sie wahrscheinlich nicht ganz unrecht damit, aber...
Ja, am Ende hat er sie trotzdem erschossen, also ja. So weit gekommen ist sie nicht. Aber Maud Adams, lass uns mal ganz kurz da stehen bleiben. Wie gesagt, es ist ihr erster Auftritt, sie wird noch ein zweites Mal auftreten in einer noch größeren Rolle. Und das irritiert mich schon ein bisschen, weil ich finde, in diesem gesamten Cast ist sie schon diejenige, die am neutralsten spielt, will ich es mal nett formulieren. Also ich finde, man nimmt ihr die angstvolle Geliebte gar nicht ab. Also sie hat einen stoischen Gesichtsausdruck, den sie nicht ändert. Sie hat mich in diesem ganzen Film am wenigsten überzeugt, muss ich sagen.
Ja. Also, sie hat mich nicht überzeugt. Da geht es mir genauso wie dir. Ich fand sie sehr starr. Also, wie du sagst, man hat ja dieses, oh, ich habe Angst um mein Leben und ich will unbedingt fliehen und was weiß ich. Mhm. Und du bist so super toll, nicht so richtig angesehen. Also ja. Sie hat es nicht geschauspielert. Sie hat es vielleicht gesagt, aber also ja. Man hat das, ihr Gesichtsausdruck war stets.
Stets der gleiche, genau. Also
genau.
Ich verstehe diesen neutralen Gesichtsausdruck, wenn sie mit Scaramanga ins Bett steigen muss. Da war ich bei ihr, so dass sie da jetzt nicht vor Freude hüpft. Aber der emotionale Auftritt, wo sie praktisch James Bond sagt, ich war das mit der Kugel, die Kugel geschickt hat, weil ich eben keinen anderen Weg gesehen habe, um von ihm loszukommen. Der war so, der hat mich so gar nicht mitgenommen, das tut mir sehr leid. Es war so, okay, nee, nein, gar nicht. Und hast du es auch gelesen? Nicht nur, dass sie ein zweites Mal auftritt, sie tritt ein drittes Mal in einem James-Bond-Film auf. Das wusste ich jetzt tatsächlich gar nicht, hatte ich null auf dem Schirm. Hab das gelesen, hab sogar gelesen, in welchem Film sie auftaucht. Und seit ich das gelesen habe, bin ich so, wo? Wo taucht sie auf? Wo? Also wir werden darüber noch sprechen. Da bin ich sehr von überzeugt, dass wir das tun werden. Ja. Es wird, Spoiler, noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. Also merkt euch einfach mal, Maud Adams wird noch zweimal zu sehen sein. Einmal größer und einmal sehr klein.
Genau.
Dann machen wir mal weiter mit dem Cast. Wir haben in der deutschen Synchro den wunderbaren Butler Schnickschnack, der im Original Knickknack heißt.
Knickknack. Ja. Aber Moment. Oh, wir haben uns jetzt komplett ausgelassen über Maud Adams, aber wir haben nichts gesagt über Britt Eklund.
Korrekt, das stimmt.
War das Absicht?
Also, nein, tatsächlich nicht. Nicht so wirklich. Es ist so, dass Maud Adams mich mehr beschäftigt hat über die Nichtleistung als Britt Eklund. Aber wir können natürlich auch gerne und müssen vielleicht auch über Britt Eklund sprechen. Leg mal los.
Ich fand die Rolle, also wie sie angelegt ist in diesem Drehbuch für diesen Film, katastrophal.
Ja.
Also so ein Frauenbild, so ein, oh Gott, nee, das hat mich so gestört. Ja, bäh.
Ja, muss mal kurz erklären für alle, die den Film vielleicht nicht mehr so vor Augen haben. Sie ist, genau, MI6-Agentin. Sie kommt dazu, um James Bond zu unterstützen bei seiner Jagd und will, glaube ich, konstant mit ihm schlafen. Das ist so der Running Gag dieses Films, dass es lange Zeit irgendwie nicht so dazu kommt, dass sie miteinander schlafen. Und sie, ja, die Rolle ist absolut schlimm. Es ist halt, ich weiß auch nicht, also da gibt es keinen Fortschritt. Wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, auch mit Maya, Grüße gehen raus, bei Leben und Sterben lassen, dass das Frauenbild bei James Bond vielleicht ein bisschen verbessert wurde in diesem Film. Hier ist es wieder so, ich weiß auch nicht. Ich meine, gut, es wird keine Macho-Gewalt angewendet, um Frauen zu küssen oder so. Aber die Rolle, die geschrieben worden ist, auch das tatsächlich Drehbuchkritik, die ist wirklich schlimm, so unterwürfig, so tollpatschig wieder, so ähnlich wie Diamantenfieber. Also einer von beiden, ich weiß nicht, ob Maibaum oder Mankiewicz, hat irgendwie ein sehr, sehr merkwürdiges Frauenbild in diese Reihe reingeschrieben. Also, ja.
Ja, so ein blondes Dümmerchen wieder. Stimmt. Was sich, also wahrscheinlich könnte sie noch nicht mal sich ihr Essen zurechtschneiden oder so nach dem Motto. Also, weißt du, was ich meine? Es ist wirklich schlimm. Ich dachte, ich hatte das nicht mehr so arg im Kopf.
Ja, diese totale, ich nenne es mal Unterwürfigkeit, dieses Verlangen, unbedingt mit ihm zu schlafen. Ich meine, der Höhepunkt, haha, Wortwitz, dieser ganzen Aktion ist ja, sie sind kurz davor, miteinander zu schlafen im Hotel. Und dann klopft es an der Tür und sie muss sich im Schrank verstecken, während Maud Adams Figur auftaucht, um James Bond anzubieten, ich schlafe mit ihnen, dafür erschießen sie Scaramanga. Und dann schläft er mit Maud Adams, während sie einschläft im Schrank.
Furchtbar. Ja. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Oder die Szene, wo sie, wo er diesen Solex, wie auch immer da, Gerätchen rausholen soll und sie mit ihrem Po nicht merkt, was sie für Knöpfe drückt und den Laser anmacht. Ja. Weißt du, was ich meine? Also dieses unbeholfene, ja, mir tat,
aber,
also,
ja,
was ich sagen wollte nur zu Britt Eklund, ich persönlich hätte die Rolle niemals angenommen, James Bond hinter nachher. Also ich fand das schon, wie das geschrieben war, mega erniedrigend.
Ja, ich meine,
aber klar.
Ich gebe dir recht. Der Punkt ist, zum einen steckt man ja nicht in der Person drin, die sich dann entschieden hat, mitzumachen. Das Schlimme ist ja, wenn sie nicht unterschrieben hätte, irgendjemand hätte unterschrieben, weil es ist halt eine große Marke, James Bond, und die Frauenrollen sind leider oftmals so. Ich meine, tatsächlich das, was du beschrieben hast, die Endszene, wo sie, nicht Endszene, aber relativ am Ende, wo sie beinahe James Bond tötet mit ihrem Hinterteil, erinnert dich an Diamantenfieber.
Ja,
da gibt es ja auch eine ganz ähnliche Szene, wie sie ganz tollpatschig etwas auslöst in einem Bikini. Übrigens, by the way, beide tragen in diesen Szenen einen Bikini. Mhm. Nicht, dass sie sich irgendwann mal umgezogen hätten. Nein, sie müssen auf dieser Insel oder Diamantenfieber auf der Bohrinsel im Bikini rumrennen. Auch das absolut kritikwürdig. Also das ist, ja, es ist ein schlimmes Bild, das immer von Frauen gezeigt wird. Hier in dieser Rolle tatsächlich extrem schlimm.
Und weißt du, was interessant ist?
Ich sag mal, nein.
Oder ich fand es für mich interessant, dass die Schauspielerin, also Britt Ekland, eigentlich für die Rolle der Andrea Anders sich vorgestellt hat.
Okay.
Genau. Und dass die Produzenten, nachdem sie in Bikini vor denen aufgetreten ist, sie lieber für die Rolle der Mary Goodnight dann oder ihr diese Rolle angeboten haben. Wie gesagt, man kann es glauben oder nicht glauben, was man so liest, aber das war so für mich, oh nee. Also damit fängt es schon an.
Über das Casting von den weiblichen Rollen haben wir auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, wo und wie sie Darstellerinnen gefunden haben. Ja, keine Ahnung, ich hoffe einfach inständig. Wir sind ja immer noch offensichtlich sehr weit davon entfernt, dass es nach Daniel Craig einen neuen James-Bond-Film geben wird. Ich bin etwas irritiert, dass so lange der Regisseur, der Drehbuchautor feststeht, aber man nichts hört. Und ich hoffe einfach mal, sie werden gute Frauenrollen in die neue Bond-Reihe reinschreiben. Ich hoffe es einfach, weil du hast vollkommen recht und es tut mir tatsächlich, wenn wir jetzt das so lange besprochen haben, tatsächlich leid, dass ich mich mehr über Maud Adams nicht schauspielerische Leistung aufgeregt habe, als, als über die Frau, also die Rolle von Britt Ekland.
Ja. Aber ich meine, jetzt vom Schauspielerischen her muss man sagen, ich kaufe ihr das ab, so sie hat diese tollen großen Augen mit diesem schönen Blick, ja, diesen unterwürfigen Blick und dann die blonden Haaren und so und die super passende Körperfigur. Und ich kaufe ihr das alles ab, dass sie das dümme Schimm ist. Also das, sie hat das gut gespielt, diese Rolle, aber die Rolle an sich ist einfach Katastrophe.
Das stimmt. Hast du über beide Rollen eigentlich irgendwas gelesen, ob Niki van der Süddel wieder am Start war?
Aber natürlich, aber nicht bei den beiden.
Oh, aber sie taucht auf, echt?
Aber sie taucht auf.
Also für alle unsere Fans, ihr wisst, warum wir uns jetzt freuen. Alle, die nicht wissen, warum wir uns jetzt freuen, sollten sich Folge 1 bis 8 anhören. Dann wisst ihr, warum wir uns über Niki van der Süddel freuen. Soll ich den Cast weiter durchgehen und du grätscht rein, wenn Niki van der Süddel auftaucht?
Ja.
Wahrscheinlich ist die Rolle so klein, dass ich sie gar nicht mehr im Cast habe. Ich gehe nämlich gerade durch. Ich habe nämlich tatsächlich keine Frau mehr. Achtung, ich mache mal weiter. Genau, Nick Nack, gespielt von es ist ein französischer Schauspieler, deswegen, man verzeiht es mir, aber ich glaube, er wird, das H müsste ja stumm sein. Also geschrieben Herve, aber ich denke, er müsste wahrscheinlich Hervé Villechaize? Chérie. ich wollte ein bisschen Französisch, weißt du, ich weiß leider nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber ich denke, ich hoffe, ich war nah dran. Genau, dann haben wir Clifton James, der wieder den Sheriff, nicht Sergeant, den Sheriff J.W. Pepper spielt. Richard Lowe spielt mit. Er spielt High Fat.
Auch ein toller Name.
Diese Namen, also ich habe ja beim letzten Mal fälschlicherweise einen Fleming beschuldigt. So langsam, glaube ich, die zwei Drehbuchautoren haben irgendwie auch einen am Rad oder irgendeine Kräuterzigarette geraucht. Soon Talk spielt die Figur Hip. Auch sehr toll. Hip. Dann Louise Maxwell ist wieder dabei als Miss Moneypenny. Und Caro, wie sieht's aus mit deinem Hut?
Kein Hut.
Kein Hut. Es wird kein Hut geworfen, tatsächlich. James Bond kommt in ihr Büro. Sie ist mal wieder im Büro, aber weit und breit kein Hut. Und ich sag's nochmal, ich habe gedacht, wirklich, ich war der festen Überzeugung, in jedem Film wird Roger Moore einen Hut werfen. Nein, hier nicht. Dann haben wir Desmond Levine als Q. Er ist wieder da. Leben und sterben lassen war er beruflich verhindert. Diesmal ist er da. Und hast du das Gefühl, dadurch, dass er einen Film ausgesetzt hat, hat er überraschend viel Text? Also ich war
sagen, ja.
Total überrascht, wie er sitzt bei den Meetings dabei, er gibt taktische Tipps, er redet irgendwie nicht über Gadgets, er erzählt nicht so, Achtung, ich habe hier dieses Bum Bum Bam Bam. Nein, er so, ja, also wenn wir da reingehen, dann muss man hier und die Formation KXU und ja, Chef, ich sehe das genauso. Ich dachte so, das ist so gar nicht Q, wie sie ihn bisher gezeigt haben.
Genau, das ist mir auch aufgefallen, dass er... Also für seine Verhältnisse extrem viel gesprochen hat er alleine da bei der ballistischen Untersuchung der goldenen Kugel und so.
Genau, wo eigentlich schon ein Wissenschaftler dasteht, der ihm genau, was erzählt und er steht nebendran und verbessert ihn und redet aber viel mehr. Und ja, also Wahnsinn.
Ja.
Genau, dann haben wir noch Bernard Lee als M. Ja, auch er hat überraschend viel Text in diesem Film, so für seine Verhältnisse. Genau, und damit mehr Figuren habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber soll ich mal raten, wen Niki van der Sühl...
Wenn du kannst, gerne.
Ja, könnte es die Dame sein, die nackt im Pool
Genau, Chumi.
Chumi, Wortwitze.
Genau, ein geiler Name, Chumi.
Ja.
Merry good night, oh Gott.
Ja. Also wirklich, die Namen, auch das... Oh mein Gott, wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Echt, habe ich recht.
Ja. Das
ist nämlich auch die einzige Frauenrolle, die mir jetzt noch eingefallen ist.
Ja, ich glaube, sie hat auch noch die Frau vom Sheriff J.W. Pepper auch mit gedubbt und was weiß ich. Also irgendwie einige Frauen da, aber die halt keine größeren Rollen, glaube ich, gespielt haben mehr. Aber sie war dabei.
Ja. Niki van der Sühl war wieder dabei. Also so gesehen, über die Jahre war sehr viel deutsche Beteiligung in der James-Bond-Reihe, muss ich mal festhalten. Weil Niki van der Sühl ist ja gebürtige Deutsche. Genau, spannend. Ja, also tatsächlich, die Szene mit der nackten Frau im Pool ist auch sehr unnötig, aber ja, toll. Weißt du, dass es mir wieder hängen geblieben ist, das ist doch, das nervt mich schon selber wieder an. Okay. Dann, wo wir gerade bei nackten Frauen sind, der Vorspann von Morris Binder. Nackte Frauen.
Nackte Frauen, wie immer.
Wie immer, genau. Dann kommen wir zum Titelsong, finde ich. Er heißt The Man with the Golden Gun. Gesungen von Lulu.
Lulu, ja.
Wer ist Lulu?
Ich habe keinen Plan.
Ich auch nicht. Also Lulu tatsächlich... hat keine weitere große Karriere gehabt. Deswegen, wer es wissen will, darf gerne eine Suchmaschine bedienen und es rausfinden. Aber komponiert hat das Ganze John Barry. Und da sind wir beim nächsten Punkt, den ich habe. Kritikpunkt meine ich natürlich. Junge, lass es. Ich bin müde über John Barry-Kompositionen. Wir gucken die Filme ja jetzt in einem relativ schnellen Tempo hintereinander. Und der Song, ich weiß nicht, hat mich so gar nicht abgeholt. Das klingt wie ein John Barry-Song. Er hat ja schon große Hooklines gehabt. Bei Diamonds Are Forever hat das irgendwie funktioniert. Den mögen viele. Hier klingt das irgendwie, ey, ich klinge wie immer, aber ich habe so elektrische Gitarren drin, weil das gerade total in ist.
Ja, also,
Also.
Mir hat der Song gar nicht gefallen.
Ja.
Irgendwann habe ich auch gelesen, dass der eigentlich viel, viel langsamer und ein anderes Tempo hatte, ursprünglich. Und dass die den extra so ein bisschen aufgepäppelt haben hinterher und dieses langsamer weggenommen haben und ein bisschen schneller abgespielt haben. Und also ich dachte, okay, deswegen vielleicht klingt der so schlecht, aber
nicht meine auch nicht tatsächlich. Ich hatte ihn, das spricht ja schon Bände, ich hatte ihn so gar nicht mehr im Ohr. Also wirklich so, als ich vor dem Film drüber nachgedacht habe, wer singt denn diesen Titelsong? Und dann kam er und ich so, habe ich den schon mal gehört? Also ich habe den bestimmt gehört, aber hallo? Wirklich, wirklich sehr merkwürdig. Also kein guter Titelsong, halten wir das mal fest. Aber, Caro, du wirst es bestimmt auch gelesen haben. Es gibt einen berühmten Musiker, der für diesen Film einen Song eingereicht hat, der nicht genommen wurde. Und jetzt, es ist so unglaublich, wirklich, als ich den Namen gelesen habe, wirklich, das war so, ich dachte, das ist ein April-Scherz, komm schon, das kann gar nicht stimmen. Aber ich habe ihn mir angehört. Und tatsächlich.
Hast du ihn dir angehört?
Ich habe ihn mir angehört. Also der Song heißt The Man with the Golden Gun. Ihr könnt ihn auf Portalen finden, worüber ihr Musik hört. Ist natürlich aus den 70ern, wurde dann auf das Album gepackt von dem Künstler. Und es ist so unglaublich, wirklich. Also es ist so mit das weit entfernteste, finde ich, was man sich als James-Bond-Song-Künstler vorstellen kann. Finde ich, es wäre so ungefähr so, als ob man sagen würde, den neuen Bond-Song wird die Death-Metal-Band, sind die Death-Metal, Speed-Metal? Tool, sagt dir was, oder?
Ja.
So ungefähr hat mich diese Nachricht getroffen, dass Alice Cooper The Man with the Golden Gun eingespielt hat. Das heißt, du hast dir den Song noch nicht angehört?
Nein, habe ich noch nicht.
Hör ihn dir mal an. Es ist, ich bin jetzt kein Alice Cooper-Fan, muss ich sagen. School is out und so weiter. Nicht meins, gar nicht meins. Aber ich glaube, ich hätte den Song lieber gehabt als die John Barry-Version.
Lulu, hallo? Ich habe ihn mir noch nicht angehört, aber ich denke, Alice Cooper, Lulu? Wie bitte?
Ja, aber also ich glaube, der Alice Cooper-Song, gesungen von jemandem, der besser singt als Alice Cooper, der hätte, glaube ich, funktioniert. Weil Alice Cooper ist jetzt auch nicht, man verzeih's mir, der größte Sänger, den die Welt je gesehen hat. Also hören die an, hört ihr ihn euch an. Aber ich finde, der Song an sich hätte schon gepasst, aber vielleicht mit einer anderen Stimme.
Okay, ich bin gespannt.
Auf jeden Fall, mach das. So. Dann den Cast haben wir. Regie natürlich. Guy Hamilton. Viertes und letztes Mal. Der Mann, der Goldfinger gedreht hat, Diamantenfieber, Leben und Sterben lassen. The Man with the Golden Gun ist tatsächlich sein letzter James-Bond-Film. Ja, hast du dazu einen Kommentar?
Mhm.
Nö, ich finde, er hat es routiniert wieder runtergespielt.
Mhm.
Also nicht gespielt, inszeniert. Genau, Drehbuch hatten wir schon. Dann Produktion, Albert R. Broccoli und Harry Saltzman. Ja. Es gibt wieder keinen Wodka-Martini. Ich bin...
Notizen verloren oder aus dem Konzept gebracht worden?
Nein, ich überlege gerade, wie ich elegant den Übergang schaffe zur Analyse. Okay, gehen wir doch mal in die Analyse. Caro, wie hat dir der Film gefallen?
Ich fand den Film auf den Punkt gebracht nicht gut.
Mhm.
Ich finde, das sind tolle Aspekte, wie eben die schauspielerische Leistung von Christopher Lee als Scaramanga. Das ist einfach mega stark, großartig, wunderbar, also richtig. Man hat Angst vor diesem Mann, man denkt, oh Gott, der wird mich erschießen, irgendwo, irgendwie, irgendwann, und der ist so brutal und der geht über alle Leichen und was auch immer. Also das ist super.
Und ist trotzdem Gentleman, ne? Es gibt ja diese Szene, wo er auf James Bond zum ersten Mal trifft und sich auch zu erkennen gibt, hallo, ich bin Scaramanga. Und by the way, ich hätte sie jetzt töten können. Ich habe es aber nicht gemacht, weil sie sind gerade nicht mein Ziel. Ich habe andere Pläne. Es war nett, sie kennenzulernen, aber ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Also gentlemanlike, hier ist eine Warnung. Ansonsten töte ich sie. Ich finde es super. Also die Figur haben sie gut angelegt und auch die Szenen, die er hat, gut angelegt.
Ja, und dann sagt er auch noch dazu, wo er ihn dann trifft, so nach dem Motto, ich werde sie nicht hinterhältig umbringen oder so, sondern sie sind ja ein guter Gegner, also einer meiner, ja, auf meine Höhe sozusagen. Und wenn dann, töten wir uns ordentlich, so nach dem Motto.
Ja.
Oder gibt es einen ordentlichen Kampf. Wie gesagt, also ich fand diese Rolle richtig gut. Ja, und viel mehr Positives in dem Film habe ich leider nicht gefunden. Hm. Ja, also wie gesagt, ich war total enttäuscht und irritiert über die Rolle von Mary Goodnight. Genau, die Rolle von der Andrea Anders. Ja, gut. Kann man also halt so.
Ich glaube lassen. Aus. Sorry, ja.
Ja. Song, ja. Ich glaube, das einzige Tolle waren mal so ein bisschen die Autojagd-Szenen und so, der Autoflip über die Brücke. Aber ja. Auf jeden Fall, nee, habe schon mitten im Film festgestellt. Nein, wird nicht meins, kann mich nicht mehr umkehren.
Da liegst du, glaube ich, von Fans in der Range, in der alle liegen, tatsächlich dieser Film ist. Es gibt ja mehrere Portale, wo man nachlesen kann, Fan-Votings über die James-Bond-Filme. Und der Mann mit dem goldenen Colt ist nie ganz unten, überraschenderweise. Aber er ist auf jeden Fall immer so unter den letzten 4, 5 zu finden. Hm. Und das zu Recht, finde ich tatsächlich auch. Also Drehbuch haben wir schon drüber geredet. Die Inszenierung, also was mich wirklich an diesem Film am meisten gestört hat, ist einfach, war also wirklich dieses Clowns-Ding, dieses, ich weiß auch nicht, es gibt ja auch diese Szene, wo James Bond in dem Garten von dem Auftraggeber auf 2 Sumo-Ringer trifft.
Ringer, ja,
genau, und es ist so, du siehst es tagsüber, wird mindestens 3-mal das Bild auf die Figuren, auf diese Plastikfiguren Sumo-Ringer geschnitten und gezeigt, ja, so wirklich zaunpfahlmäßig, Achtung, die werden noch wichtig. Und abends kommt ja James Bond wieder in den Garten und du siehst schon, das sind Menschen, die da stehen, aber als diese Figuren, völlig blöd, also wirklich, wenn du James Bond irgendwie töten oder entführen willst, warum musst du die Figuren abbauen und 2 Sumo-Ringer dahinstellen, die ihn dann überfallen sollen? Wer macht denn sowas?
Hm.
Also alles daran ist so, keine Ahnung. Nee.
Hm.
Nee, alles übertrieben. Alles wieder übertrieben und viel zu pompös und ich weiß auch nicht. Und viel zu wenig Handlung am Ende.
Viel zu wenig Handlung.
Ha. Also, ja, 125 Minuten aufgepeppt, eben durch solche Szenen, ne? Dass er erst den Auftraggeber treffen muss, sich als Scaramanga ausgeben, der aber schon weiß, du bist gar nicht Scaramanga und dieses Gespräch bla 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 bla. Ja, man merkt diesem Film auch an, er versucht extrem den Zeitgeist wieder zu treffen. Also 74, 73, also Anfang der 70er ist durch Bruce Lee Karate in Amerika ja richtig groß geworden. Das wird in diesem Film natürlich eingebaut, ne? Es gibt diese Karate-Schule, es gibt diesen Kickbox-Kampf.
Genau.
Ja, und keine Ahnung, es ist, ach, richtig schlimm fand ich auch, wir müssen wieder eine Bootsverfolgungsjagd unterbringen, weswegen als James Bond, und da merkt man tatsächlich, Roger Moore ist halt schon 46 Jahre alt, als er karatemäßig gegen den 20-Jährigen antritt und du siehst einfach, er ist ungelenkig. Also Roger Moore ist einfach ungelenkig. Das ist halt ein 40-jähriger Mann, der nie Karate gemacht hat und da kommt so dieser durchtrainierte Typ und er macht ihn zwar fertig, aber, funzt nicht. Und dann, genau, trifft er ja auf den, jetzt habe ich den Namen vergessen, und seine 2 Nichten, die ihn abholen.
Ah, den,
Hip.
Hip.
Hip. Hip war's, genau. So, der mit seinen 2 Nichten, ja. Hippo. Der mit seinen 2 Nichten zufälligerweise da vorbeikommt, wo James Bond entführt worden ist und in der Karateschule aufwacht und zufälligerweise kommt er da vorbei. Und dann fliehen sie zusammen, nachdem die 2 Nichten karatemäßig auch noch bam, bam, bum, bum die Bösewichte geprügelt haben. Während James
alle komplett verprügelt haben.
Richtig, während James Bond einen One-Liner dann raushaut und den letzten noch so halb K.O. Nein, er darf ihm ins Gesicht ohrfeigen, so ungefähr. Hip und seine 2 Nichten springen in das Auto, um zu entkommen von der Karateschule und fahren los. Und James Bond rennt hinterher. Und sie halten einfach nicht an, sondern sie fahren so weiter. Die Nichten brüllen noch irgendwas. Und er fährt einfach weiter. Und dadurch muss James Bond wieder in ein Boot springen. Und allein das auch schon im Drehbuch, wo ich dachte, wie unrealistisch ist das denn?
Ja.
Also, Das hat mich ja schon mega genervt. Nur, dass man wieder irgendeine Bootsverfolgungsjagd unterbringen kann.
Ja, und Sheriff Pepper hin oder her. Ich fand ihn bei dem letzten Film okay, aber den wiederzubringen, das fand ich ja auch schon wieder übertrieben. Also unnötig. Ja.
Genau, der taucht jetzt zum zweiten Mal auf, praktisch in derselben Rolle. Er ist immer noch Pepper und er kennt James Bond. Das ist tatsächlich nett, da hätten sie es aber auch beenden können. Der ist halt im Urlaub und sieht ihn auf dem Boot vorbeituckern und denkt, hey, I know you. So, das wäre ein guter Gag gewesen, aber nein, er darf dann noch einsteigen ins Auto und die Verfolgung mit aufnehmen und noch ein paar Sätze sprechen und so. Alles tatsächlich total unnötig. Aber ja, willst du noch was sagen?
Nee.
Dann kommen wir vielleicht zur beeindruckendsten Szene dieses Films, wo wir gerade bei Pepper und der Verfolgungsjagd sind. Da sind zwei Dinge. Das erste ist, der Bösewicht Scaramanga hat ein Gadget.
Das ist ein fliegendes Auto.
Ein fliegendes Auto. Richtig cool. Und das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie verfolgen sich mit dem Auto. James Bond sitzt am Steuer. Sergeant Pepper, ich nenne ihn jetzt einfach weiter, so ist mir egal. Sergeant Pepper sitzt nebendran. Vorne sind im anderen Auto Scaramanga, Nicknack und im Kofferraum versteckt Goodnight, weil sie einfach, ich weiß auch nicht, warum auch immer sie auf die Idee gekommen ist, sich in den Kofferraum zu begeben, also ihn überhaupt knacken zu wollen. Egal, guckt euch den Film an, vielleicht versteht ihr, warum sie versucht, den Kofferraum aufzumachen und dann reingestoßen wird. Also die sind vor ihr, James Bond hinterher. Dann gibt es einen coolen Turn von Scaramanga und er ist auf der anderen Flussseite. Und dann denkt James Bond, verdammt, ich muss hier rüber. Aber die Brücke ist ja kaputt. Sie steht praktisch so wie ein Twistwirbel ab und in der Mitte fehlt was. Also du fährst schräg auf der einen Seite drauf, weil alles schon so brüchig ist. Und auf der anderen Seite siehst du, steht es anders, schräg da die Brücke. Er setzt zurück. Sergeant Pepper fragt, sie werden doch nicht. James Bond sagt, natürlich. Er fährt los und er macht diesen Stunt tatsächlich. Das Auto springt über den Fluss und landet auf der anderen Brückenseite. Das ist cool.
Richtig cool.
Ja, das ist tatsächlich richtig cool. Und vor allen Dingen habe ich überall gelesen, das haben sie tatsächlich beim ersten Mal geschafft.
Genau.
Ja, kein Trick, kein Spielzeug oder so. Sie sind da wirklich drüber gesprungen und es hat beim ersten Mal funktioniert. So läuft's.
Ja gut, aber das Ganze war computerassistiert berechnet worden, schon vor Jahren gewesen.
Ja.
Also Geschwindigkeit und so weiter und wo der Schwerpunkt vom Auto liegen musste. Deswegen musste das
Auto umgebaut
werden. Auto umgebaut werden. Genau, das Hornet X Hatchback Coupé von.
Ja, natürlich, das rote Auto.
Genau, das rote Auto musste umgebaut werden und alles mehr oder weniger etwas leichter und in die Mitte versetzt werden, damit es von der Physik her alles klappt. Und es hat tatsächlich, wie du sagst, beim ersten Mal geklappt.
Na, fantastisch. Ja. So sollten Stunts funktionieren. Beim ersten Mal. Perfekt. Niemand verletzt, nichts ging kaputt. Sehr schön.
Ja, sieht auf jeden Fall super aus.
Ja.
Genau.
Absolut. Bleibt natürlich die Frage, was ist das braune Auto?
Das, du meinst das braune Goldene, was zu einem Flieger wird?
Ja.
Das ist auch ein EMC-Auto.
Okay.
Und zwar ein Matador X Coupé.
Okay, falls es Menschen gibt, die so wenig Ahnung von Autos haben wie ich, macht mal eine Suchmaschine auf, guckt mal nach, hat Caro recht? Vielleicht erfindet sie die Dinge, das ist so ein bisschen immer noch meine Vermutung. So. Aber cool, also du hast gesehen, welche Automarke das ist. Ja, und dann eben nach diesem Stunt fährt Scaramanga in eine Hütte, da werden die Flügel montiert, alles automatisch, total geil. Und das Ding hebt ab. Ein fliegendes Auto.
Voll cool, gell?
Ja, absolut cool. Das ist tatsächlich ein echt nettes, unerwartetes Gadget in diesem Film.
Ein unerwartetes Gadget, ja.
Genau, das sieht man nicht kommen. Es gibt nicht wie sonst in diesem Film sehr, sehr oft dieses Platzieren und Ernten. Wir zeigen mal irgendwas und später wird es wichtig. Das sieht man wirklich mal absolut nicht kommen. Genau. Ja.
Eine Sache habe ich noch, die ich gelesen habe. Und zwar die man vielleicht als positiv betrachten könnte.
Aha.
Und zwar habe ich gelesen, dass in dem Buch die Rolle von Scaramanga tatsächlich deutlich schwächer sei. Also da ist dieser Charakter als so nach dem Motto irgendein, wie haben die das geschrieben, Mid-Level-Thug, also so ein mittelmäßiger Bösewicht oder Villain oder wie heißt das? Der einfach eher mehr Glück hat beim Umbringen seiner Opfer als gutes Können, sage ich mal.
Okay.
So soll es in dem Roman sein. Und dann ist es vielleicht positiv zu werten, dass die Drehbuchautoren das etwas verändert haben und tatsächlich aus Scaramanga eine Person gemacht haben, die wirklich, ja, auf der Höhe ist und würdig ist, so einen richtigen Kampf zu haben.
Ja.
Ja.
Das, na gut, dann loben wir mal die Drehbuchautoren dafür.
Nur dafür.
Nur dafür. Genau. Ja, was ich persönlich noch gut fand in dem Film, ist sozusagen der damalige aktuelle Bezug. Also die Welt war ja tatsächlich ähnlich wie heute im Jahr 2026. Ich überschreibe es mal groß mit Energiekrise. Mhm. Also dass sie tatsächlich das zum Thema, wenn es auch nur ein kleines Randthema ist, weil wie gesagt, viel gibt die Story ja nicht her, dass ein Wissenschaftler praktisch Solarenergie schafft zu bündeln in extrem zu bündeln, war 1974, glaube ich, also anders formuliert. Ich habe das Gefühl, die Welt hat sich nicht weiter bewegt diesbezüglich, weil ich immer noch denke, so, yo, diese Lösung, die dort angestrebt wird, die finde ich immer noch erstrebenswert. Also man muss sich umgucken, Dinge sind endlich, Freunde der Politik, Dinge sind endlich. Solarenergie, super Sache, und die Energiekrise immer noch up to date. Also insofern ist der Film wirklich immer noch, jetzt fehlt mir das Wort.
Hat einen Bezug zur heutigen Zeit, aber aktuell ist er immer noch nicht.
Ja, okay, so gesehen, okay. Aber das tatsächlich fand ich sehr nett, so dass tatsächlich damals Energie ein großes Thema war und sie haben das aufgenommen.
Ja.
Genau, ich finde immer noch, was glaube ich, die Figur von James Bond, wie sie Roger Moore spielt, und vielleicht auch, das werden wir sehen, wenn jetzt mal ein anderer Regisseur kommt bei den nächsten Filmen, vielleicht ist es auch der Humor von Guy Hamilton oder zumindest die Inszenierung, aber dieses, es ist ein sehr feiner Humor. Mir ist zum Beispiel diese Szene aufgefallen vor dem Stripclub mit den zwei Monitoren. Da steht James Bond, und allein schon die Tatsache, dass er da steht und erstmal seine Krawatte richtet, so, er sieht sich, also es ist ein Monitor in einem Schaufenster, wird gefilmt und sieht sich und macht dann die Krawatte. Macht er die Krawatte? Doch, ich glaube, er macht die Krawatte. Genau, und dann kommt Nick Nack, der sehr viel kleiner ist, und steht unten noch ein Monitor. Und er geht auch hin und guckt nach, wie seine Kleidung aussieht. Und so, das mag ich, so diese ganz leichten Momente, die in Leben und Sterben lassen, größer waren. Leichter Humor, sehr schön. Der war diesmal auch fast gar nicht vorhanden, fand ich. Ich weiß auch nicht. Irgendwie.
Aber ich fand das, was da war, vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, für mich soll es so sein. Subtil, gut platziert, einfach nur ein bisschen. Weil wenn es zu viel wird, dann verliert es eben diese Leichtigkeit und diesen Touch. Sondern dann wirkt es aufgesetzt und wir wollen nochmal und nochmal und nochmal.
Ja, ich glaube über andere Dinge, ich habe nichts mehr Gutes, ich habe nichts mehr Schlechtes, ich habe noch ein paar Facts.
Und okay, Facts sind gut.
Facts sind gut, alles klar, dann haue ich jetzt mal eiskalt den ersten raus. Der Mann mit dem goldenen Colt war der erste James-Bond-Film, der in sowjetischen Kinos lief. Alle anderen davor sind in der Sowjetunion nicht gezeigt worden.
Krass, gell?
Ja. Das ist tatsächlich, da dachte ich so, hoch, ja, das waren dann doch noch ein bisschen andere Zeiten damals. Hm, und natürlich kein Internet, wo man alles noch irgendwie illegal streamen kann oder so, sondern tatsächlich, der wurde einfach nicht gezeigt. Genau, dann habe ich noch, Christopher Lee war 1,93 Meter groß und Nick Nack 1,19 Meter. Das heißt, kameratechnisch hatten die echte Probleme, die Einstellungen so zu gestalten, dass wenn beide im Bild sind, beide auch im Bild sind.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Genau, das ist schon ein Riesenunterschied, 1,93 zu 1,19. Im Film gibt es ja diesen Kickbox-Kampf, wo James Bond Andrea Anders treffen soll, die ihm das Solarpanel gibt. Sie ist tot, Scaramanga outet sich, ich bin's, ich war's, ich habe sie erschossen, fantastischer Schuss. Und was ich gelesen habe, ist, das war ein wirklicher Kickbox-Kampf. Die haben einfach den abgefilmt und haben den Leuten nicht gesagt, wir sind eine westliche Produktion, die James Bond dreht. So kann man das mal machen. Ich habe nicht gelesen, dass Leute irgendwie in die Kamera gewunken haben, weil es gibt ja den King Kong-Film auch aus den 70ern, der berühmt dafür ist, dass sie, um Geld zu sparen, einfach die Wolkenkratzer-Szene praktisch gedreht haben und Leute an die Absperrung haben kommen lassen und sie gefilmt haben als Statisten, ohne denen zu sagen, ihr seid Statisten, und dann es einfach Leute gibt, die ganze Zeit in die Kamera winken. Mhm. Das zumindest habe ich in diesem Film nicht gelesen, aber es ist schon ein bisschen fies, finde ich, einfach Leute abzufilmen und nicht zu sagen, hey, wir sind hier übrigens James Bond und voll cool. Mhm. Nee, genau. Und auch an diesen Fakten, die ich habe, die jetzt nicht so bombig sind, merkt man, irgendwie hat man nicht so viel zu sagen zu diesem Film. Hast du noch irgendwas?
Ich habe nur noch einen letzten Fakt von mir. Mhm. Und zwar im Roman wird zum allerersten Mal den kompletten Namen von M genannt oder geschrieben. Hattest du das auch gelesen?
Ah. Ja, ganz, da klingelt irgendwas ganz, ganz weit hinten. Ja, ich glaube, ich habe es gelesen, aber ich habe den Namen vergessen. Montgomery irgendwas?
Nee, er heißt Miles Messery.
Okay.
Nein. Wusste ich gar nicht, also habe ich noch nie gewusst.
Ah, ich wusste auch nicht, dass James Bond, man soll ja nicht spoilern für die nächsten Teile. Nee, alles gut, okay.
Ja, sonst habe ich nichts zu berichten.
Ich habe noch Gadgets. Gadget, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist natürlich, also das fliegende Auto ist ein Gadget. Und dann die dritte Brustwarze.
Natürlich.
Genau, es gibt nämlich keine Bilder von Scaramanga. Also man weiß nicht, wie er aussieht, zumindest am Anfang vom Film. Also wir Zuschauenden wissen das natürlich, wir haben ja den Vorfilm gesehen. Aber der Geheimdienst weiß nicht, wie er aussieht. Und man weiß nur, er hat eine dritte Brustwarze. Und James Bond, der die Rolle annehmen will, um jemanden zu täuschen, bittet Q, basteln Sie mir mal sowas. Wow. Ja, das ist schon irgendwie, auch die Gadgets sind sehr traurig in diesem Film, muss ich sagen. So, ja, das war's. Hast du noch irgendein Gadget notiert? Ich habe da tatsächlich nichts mehr.
Also nichts Wesentliches von Bedeutung. Ja, das, was die Goodnight halt in dem Kofferraum will, ist, er wollte diesen Verfolgungschip reinlegen.
Ja, aber den Peilsender.
Ding, genau, aber das Ding ist, glaube ich, magnetisch und das hätte man genauso von unten einfach anbringen können. Dann hätte man nicht
Radkasten. In den Radkasten.
Ja. Naja, egal.
Genau. Okay, aber du hast recht, stimmt, das hat sie in der Hand, deswegen bricht sie den Kofferraum auf. Mhm. Ich habe noch ein drittes Gadget und das hat mit meiner Quizfrage zu tun. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Alles klar, das dritte Gadget, das ich mir notiert hatte, ist natürlich der goldene Colt. Mhm. Und weißt du, aus welchen Alltagsgegenständen der zusammengebastelt wird? Weil eigentlich ist das eine coole Waffe. Das sind so einzelne Teile, die ja ineinander geschraubt werden und dann eine Waffe ergeben. Ich weiß zwar nicht, wie man das machen will, aber er bastelt sie zusammen. Hast du aufgepasst?
Ich habe aufgepasst, beziehungsweise ich hatte das schon vor Ewigkeiten mal nachrecherchiert gehabt. Mhm. Und jetzt diesmal auch kurz nochmal durchgelesen, aber ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege. Also wir haben einen Stift- oder Füllfederhalter, dann haben wir eine Zigarettenbox oder Etui. Mhm.
Alles natürlich golden.
Alles natürlich golden. Dann haben wir, aus was besteht dann das Magazin, das weiß ich gerade nicht. Aber dann haben wir einen so einen Krawattenpin oder so, Cuff.
Sehr gut, Manschettenknopf. Ja, Manschetten. Den habe ich nämlich überhaupt nicht entdeckt, als ich es gelesen habe. Ich dachte, hä?
Ja,
okay,
genau.
Aber cool.
Und wie gesagt, das Magazin war irgendwas. Schon wieder vergessen. Eine Zigarette?
Fast. Feuerzeug.
Feuerzeug, genau. Ja. Stimmt.
Ja, perfekt, cool. Genau, nimmt man diese Komponenten, schraubt sie zusammen, alles in Gold, hat man eine Waffe.
Genau.
Ja, also den Manschettenknopf habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ja. Kommen wir zum Ende, würde ich sagen, bevor wir unsere HörerInnen langweilen, wie uns der Film teilweise gelangweilt hat.
Nee, das wollen wir nicht, bitte nicht.
Auf keinen Fall. Ich hoffe, ihr habt tapfer durchgehalten, so wie wir bei diesem Film. Willst du ein Fazit ziehen? Oder soll ich zuerst und du überlegst noch?
Ja, mach du zuerst.
Okay. Also mein Fazit von diesem Film ist, ich bin soweit. Freunde, ich bin soweit. Ich will nicht mehr Richard Maybaum, ich will nicht Tom Mankiewicz. Ich will ein Drehbuchautor. Es wird, glaube ich, keine Frau jemals, soweit ich weiß. Ich will einen anderen. Wirklich, mich hat es genervt, wirklich genervt, dass Sachen sich dauernd wiederholen. Es gibt diese Tänzerin am Anfang. Dann gibt es diese Schlägerei in der Garderobe der Tänzerin. Hatten wir schon mal? Hatten wir schon mal. Es gibt diese Zirkuselemente, Diamantenfieber. Wo war die Schlägerei? Liebesgrüße aus Moskau, oder?
Ja, ist genau.
Genau. Die Zirkuselemente. Erinnerst du dich noch an die Sumo-Ringer, die bei Man lebt nur zweimal eingeführt wurden? So dieser Sumo-Ringer-Kampf. Mhm. Diesmal ist es ein Kickbox-Kampf. Also eine Übergabe, ein Übergabeort, der beides mal einfach total dämlich ist. Dann wird Karate eingeführt als, hey, yo, die Bootsverfolgung wiederholt sich auch schon, wirklich. Also dieses Drehbuch hat mir einfach gezeigt, denen sind die Ideen ausgegangen. Alles wird wiederholt. Und ich bin soweit. Ich muss sagen, ich hoffe wirklich, ich weiß nicht mehr genau, worum es beim nächsten Film geht, muss ich gestehen. Aber ich hoffe, sie haben ein paar neue Ideen, weil das war wirklich lame. Ich habe wirklich gedacht, als die Tänzerin und dann wird er vermöbelt. Und warum wird er überhaupt vermöbelt? Was sind das eigentlich für Leute, die da kommen? Das wird überhaupt nicht erklärt. Da kommen einfach Leute rein, die ihn prügeln wollen. I don't know. Also, nee, die Ideen sind einfach, ich finde, die Ideen sind ihnen ausgegangen und das merkt man diesem Film einfach an.
Ja. Mein Fazit ist, der Film hat nur eine Stärke und das ist eben der Bösewicht. Mhm. Und alles andere ist nur eine mühsame Verlängerung jeder Minute mit ab und zu mal zwei, drei Action-Szenen, die vielleicht erst wert sind, aber sonst war das eher ein bisschen anstrengend. Also von der Handlung her, über die Dialoge, über eben manche Rollen, wie sie eben geschrieben wurden. Mhm. Nee, also das war wirklich nicht so, also gar nicht gelungen und nicht so ein toller Film.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Kommen wir zum Ranking.
Mhm. Magst du mal anfangen wieder?
Ich fange an, okay. Ich Ranking auf jeden Fall unten. Und ich bin echt nicht sicher, ob über oder unter Diamantenfieber. Also ist es wirklich bisher der schlechteste oder der zweitschlechteste. Aber es ist so ein, ich weiß nicht, je nach Tageslaune gefühlt, aber er ist auf jeden Fall unten. Das ist kein guter James-Bond-Film.
Geht mir genauso. Also ganz unten, unten, unten. Und ja, wer schlechter ist, Diamonds Are Forever oder hier The Man with the Golden Gun, I don't know.
Mhm. Das ist ein gutes Schlusswort und tatsächlich müssen wir uns entschuldigen. Wir haben in der letzten Folge angekündigt, über Insta werden wir mal unser Ranking veröffentlichen, Caro und ich. Also tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder sind wir bei 8? Wir werden es auf jeden Fall noch tun. Wir arbeiten dran. Wir waren beide nur tatsächlich, also ich etwas privat, familienfeiertechnisch verhindert. Deswegen Grüße gehen raus an die Familie. Es kommt. Es wird auf Insta veröffentlicht und wenn es veröffentlicht ist, in der nächsten Folge werden wir es auch mal ganz kurz vorstellen, wo wir sind. Aber ihr wisst jetzt schon, entweder wird der goldene Colt oder Diamantenfieber auf jeden Fall unten stehen.
Genau.
Genau. Caro, dann würde ich sagen, wir sind fertig für heute.
Jawohl.
Danke für das Gespräch.
Danke dir auch für die tollen Infos.
Ja, es gab ja nicht so viel. Also, genau. Ja, dir natürlich auch. Es ist immer wieder schön, über Filme, James Bond-Filme zu sprechen. Ich finde trotzdem, ich habe mich sehr gefreut auf dieses Gespräch heute. Ich fand den Film, das war mir schon klar so davor, der wird nicht so meins und es hat sich bestätigt. Und trotzdem habe ich mich gefreut, ey, mal gucken, was Caro aus diesem Film gezogen hat. Das ist echt tatsächlich immer schön. Gut, dann folgt uns auf Instagram. Das würde uns freuen. Bewertet uns auf Podcast-Portalen, wo ihr es hört. Das würde uns auch freuen. So wie alle PodcasterInnen freuen wir uns über Resonanz von da draußen. Das heißt, ihr könnt auch gerne Nachrichten hinterlassen. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Alles findet ihr in den Shownotes. Und Caro, wir hören uns in 2 Wochen wieder mit Der Spion, der mich liebte.
Das ist richtig.
Und ich habe es schon verraten, ich habe absolut keine Ahnung, wirklich null Ahnung, worum es in diesem Film geht. Null.
Ich bin nicht mal sicher. Einen liebte.
Ha, ja. Ich bin nicht mal sicher, wer der überhaupt mitspielt. Also Roger Moore ist mir klar, aber alles andere, pui, also sehr. Es ist halt, also, ich bin etwas schockiert, oder? Freudig erregt. Ich weiß nicht. Noch bin ich irritiert, dass ich mich null dran erinnere. Aber das war's, unsererseits. Das heißt, wir wünschen allen da draußen eine gute Zeit. Bleibt gesund. Caro, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann.